Es war im Spätsommer 2010. Ich hatte gerade die Stelle gewechselt, von der vorletzten Stelle zur letzten Stelle, und war in der neuen Gemeinde eigentlich noch mit dem Ankommen beschäftigt. Ich glaube, wir hatten kurz vorher ausgepackt und ich war noch gar nicht voll im Dienst. Da kam eine Delegation aus dem tansanischen Partnerbezirk unseres Dekanates zu Gast. Und unser Dekanatskantor sollte an der schönen Orgel den Afrikanern zeigen, was deutsche Orgelmusik ist, und mit ihnen Choräle singen. Die sind ja lutherisch geprägt in der tansanischen Kirche und die konnten eine feste Burg, natürlich nicht auf Deutsch, aber auf Kiswahili. Ich war da in der Kirche gar nicht dabei, weil ich gerade am Ankommen war. Aber dann hatte ich doch erfahren, die kommen, und bin auf den Hof rausgegangen, um die Afrikaner zu begrüßen. Ich war ja schließlich dann der neue Pfarrer vor Ort. Und ich ging auf die zu und ich schaute nicht genau hin, sondern sah einfach nur Afrikaner. Und plötzlich schrie einer dieser Gäste auf, stürzte auf mich zu mit dem Ruf Johannes und warf sich mir in die Arme. Ich war wie vom Donner gerührt. Das war Plasio, ein tansanischer Pfarrer, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt hatte und der bei uns übernachtet hatte für einige Nächte. Er hatte den Kirchenbezirk gewechselt, ich hatte das Dekanat gewechselt und jetzt waren wir wieder in einer Partnerschaft sozusagen. Plasio stammt aus einer Kirche, die zwar eine Partnerkirche unserer Kirche ist, lutherische Kirche in Tansania, aber sonst im Grunde ist alles verschieden, die Hautfarbe, die Kultur. Er spricht kein Deutsch, ich kein Kiswahili. Völlig verschiedene familiäre Hintergründe, völlig verschiedene Erfahrungen mit Kirche und doch in diesem Moment tiefste Verbundenheit. Inzwischen hat er WhatsApp und das freut mich. Gut 20 Jahre vorher, ich beginne mein Studium der Theologie in Oberursel an der Hochschule der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Ist jemand von dieser Kirche da? Nein. Das ist eine relativ kleine lutherische Freikirche, aber die hat eine klitzekleine, schnuckelige Hochschule in Oberursel, wo man gut die Sprachen machen kann, so mit ja, etwa so vielen Studenten, wie hier im Raum sind. Richtig klein. Und ich gehe am ersten Sonntag wie selbstverständlich dort zum Gottesdienst. Aber ich werde sofort aufgeklärt. Wenn ich dort zum Abendmahl gehen will, dann muss ich zusagen, in meiner eigenen, der normalen evangelischen Kirche, nicht mehr zum Abendmahl zu gehen, denn beide Kirchen stünden ja nicht in Abendmahlsgemeinschaft. Sprachlich, kulturell, in der Hautfarbe, ja sogar theologisch in vielem ziemlich nah und doch getrennt. Zur Ehrenrettung dieser Kirche muss ich sagen, das ist nicht in allen Gemeinden so, aber am Hochschulort sorgen die dafür, dass da linientreue Pfarrer sind. Und manche unserer besten Freunde stammen inzwischen aus dieser Kirche und die sehen das auch etwas lockerer. Noch ein Jahr davor. Ich bin im internationalen Studententeam in Wien und wegen irgendwas fahren wir nach Salzburg zu irgendeinem kleinen Studententreffen und überqueren eine Brücke über die Salzach. Die Brücke ist aber besetzt, in Anführungszeichen. Fromme junge Menschen sprechen alle, die darüber kommen, auf ihren Glauben an und man kommt nicht durch, ohne in ein Gespräch sich verwickeln zu lassen. Erstmal freuen wir uns, Mitchristen zu treffen. Dann aber stellen sie, zumindest mir hat jemand diese Frage gestellt, die ganz entscheidende: Kannst du in Sprachen beten? Als ich verneine, meint mein Gegenüber: Dann bete dringend darum, dass Gott dir diese Gabe schenkt. Du kannst sonst nicht gerettet werden. Ich bekenne mich deutlich als Jünger von Jesus Christus, spreche über Kreuz und Auferstehung, an denen mein Glaube hängt. Genügt das? Nein, es genügt nicht. Und das Gespräch bricht ab. Warum nicht eine einzige Kirche? Ihr habt mir ein sehr spannendes Thema gestellt. Und ihr habt insofern einen passenden Menschen angefragt, weil mich dieses Thema seit Jahren, Jahrzehnten intensiv bewegt. Auch existenziell, das habt ihr gehört. Dieses Thema ist einerseits ein eminent theologisches und ich werde euch auch ein bisschen Theologie zumuten heute Abend. Da ist es auch kaum zu schaffen und auszuschöpfen. Aber noch viel mehr ist es ein Thema, das mit uns zu tun hat. Denn alle hier im Raum haben in irgendeiner Form, und sei es von außen, schon mit Kirche zu tun gehabt. Auch Nichtchristen fragen ja, warum kann es denn nicht eine einzige Kirche geben? Wenn die Christen sind, wenn die sagen, sie glauben an Jesus, warum sind die so gespalten in ganz verschiedene Kirchen? Also jeder hat eine Beziehung dazu und hat sich wahrscheinlich schon Gedanken darum gemacht. Von daher ein Thema weit über die Grenzen nur innerkirchlichen Christseins hinaus. Ich habe 4 Hauptpunkte und den ersten seht ihr jetzt. Eine einzige Kirche, Sehnsucht oder Albtraum? Warum nicht eine einzige Kirche? Ist ja vielleicht gut, wenn ihr erstmal mit mir euch Gedanken macht, warum das Thema überhaupt interessant ist. Eine einzige Kirche, wie geht es euch damit? Löst das eine große Sehnsucht aus? Ja, genau das wünsche ich mir, dass wir alle in einer einzigen Kirche sind und damit zutiefst verbunden sind weltweit mit allen Christinnen und Christen. Das wäre es doch, eine Kirche, in der wir gemeinsam zu Gott gehören, mit Jesus Christus leben und ihm dienen. Das wäre doch wunderbar und nicht, ich komme aus der und ich aus einer ganz anderen Gemeinde. Oder spüren manche unter euch das genaue Gegenteil? Eine einzige Kirche? Das kann doch nur erdrückend sein. Wo bleibt da die Vielfalt, die wir Menschen haben? Wird da mein Glaube nicht eingeengt auf einen Glauben, auf eine Dogmatik, auf eine Richtigkeit, statt sich frei entfalten zu können, wie das Gott ja will? Das ist jetzt auf der emotionalen Ebene, aber genauso kann man ja auch auf der inhaltlichen Ebene argumentieren, etwa so: Eine einzige Kirche, das wäre doch zutiefst sinnvoll. Man könnte sich all diese vielen ökumenischen Gespräche und Debatten sparen, die Konsenspapiere und Verlautbarungen, die unseligen Streitigkeiten wären vorbei, das schlechte Bild, was dadurch die Kirche in der Welt gibt, auch. Wir könnten als Kirche ein viel stärkeres Gegenüber zu Staaten, zur Wirtschaft oder zu wem auch immer sein, um damit das Gute in der Welt voranzubringen, und die Welt hat es ja nötig. Wir könnten eine Menge an Gremien, an Gebäuden, an Publikationen sparen. Hat nicht Jesus selbst eine Kirche gewollt? Umgekehrt kann man aber auch argumentieren. Das ist gar nicht gut, wenn sich so viel Macht und Einfluss in einer Kirche sammelt. Das war doch schon in der römisch-katholischen Kirche über viele Jahrhunderte viel mehr Versuchung und Verhängnis als eine echte Chance. Die eine Kirche, die hätte naturgemäß riesige Dimensionen. Das macht unbeweglich, es begünstigt steile Hierarchien, Bürokratisierung, Skandale und vor allem den notwendigen, also es bremst vor allem den notwendigen Aufbruch, den Kirche doch immer wieder braucht. Also wir sehen, auf der emotionalen wie auf der inhaltlichen Ebene ist es gar nicht so offensichtlich, ob man für die eine oder für die andere Variante votieren sollte. Deswegen plädiere ich einfach dafür, dass wir die Ebene des Wünschens und Abwägens hinter uns lassen und uns entschlossen der Wirklichkeit zuwenden. Denn alles, was uns bei diesem Thema bewegt, kann ja nur bei der Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, und die ist so in einer SMD-Gruppe wie eurer auch sehr verschieden. Träume, gedankliche Konstruktionen helfen uns nicht wirklich weiter. Man könnte auch argumentieren, warum muss man überhaupt über dieses Thema nachdenken. Es gibt nun mal die verschiedenen Kirchen und der heutige Abend wird daran nichts Entscheidendes ändern. Kann heute mehr passieren, als dass wir wieder mal drüber reden? Ich bin überzeugt, ja. Was ihr denkt, was ihr in euren Herzen bewegt, das wird euer Handeln als Christen in dieser Welt leiten. Und so ist es gut, sich um eine geistliche Perspektive auf diese seltsame, spannende Wirklichkeit Kirche zu bemühen. Und ihr habt, so Gott will, noch Jahrzehnte vor euch, in denen ihr mit und in Kirche und Gemeinde lebt. Und es macht einen Unterschied, mit welcher Grundhaltung ihr das tut. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und eine eigene geistliche Perspektive auf Kirche zu gewinnen. Nicht unbedingt meine, aber eine eigene. Und dazu kann dieser Abend dienen. Setzen wir also bei der Wirklichkeit an. Nur gibt es da gleich eine Einschränkung. Wir stehen nicht vor einer Grundwirklichkeit von Kirche, sondern vor zweien. Einfacher geht es leider nicht, das muss ich euch zumuten. Wir sind also jetzt bei der ersten Wirklichkeit. Dazu brauchen wir das Bild, genau. Die Wirklichkeit, nicht eine einzige, sondern viele Kirchen, haben wir ja schon gesehen. In den späten 90er Jahren, als ich vom Studium ins Vikariat ging, verschlechterte sich unsere Aussicht als Pfarrer übernommen zu werden von Monat zu Monat. Am Anfang haben sie gesagt, 90% werden wir übernehmen, 10 haben keine Chance. Am Schluss war es genau umgekehrt. 10% wurden übernommen, 90% später oder gar nicht. Und in der großen Gewissheit, dass Gott mich in diesen Beruf Pfarrer berufen hat, suchte ich nach Alternativen, vor allem im Ausland, und stieß unter vielen anderen Kirchen auch auf die lutherische Kirche in den USA, hörte sich ganz gut an. Und ich machte mir die Mühe und habe einige Zeit investiert, um mir die Geschichte dieser Kirche anzuschauen. Das ist kurz gesagt die Geschichte, eine Geschichte von immer neuen Zusammenschlüssen und immer neuen Spaltungen und Abspaltungen. Ich habe damals versucht, das in ein Diagramm zu fassen, noch ohne PC-Unterstützung. Es war vollkommen unmöglich. Stammbäume, die nach allen Richtungen auseinander und wieder zusammengingen und wieder auseinander. Ich erläutere das nicht im Einzelnen. Die Norweger hatten ihre eigene Kirche, die Dänen hatten ihre eigene Kirche, die Schweden, als sie dorthin kamen. Dann wurden die zusammengeführt und dann haben sie sich nach sehr liberal und sehr fundamentalistisch und vieles dazwischen aufgespalten. Und das ist ja nur eine der heutigen Kirchenfamilien, die Lutheraner. Das gibt's genauso bei den Reformierten, genauso bei den Baptisten und bei vielen anderen auch. Ich wundere mich nicht, dass uns Evangelischen aus der römisch-katholischen Kirche zuweilen gesagt wird, diese dauernden Spaltungen seien in sich doch schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass die ganze Reformation kein Segen war, sondern eher ein Fluch für die Kirche. Ich sehe es nicht so, aber die Anfrage kann ich verstehen. Das ist die Wirklichkeit von Kirche und das gilt weltweit. Es gibt eine Unzahl von Kirchen, und trotz aller Bemühungen um Einheit, und da ist sehr viel gelaufen, gerade in den letzten 100, 150 Jahren, zeichnet sich keine Einheit ab. War das schon immer so? Auf den ersten Blick ein klares Nein dazu. Die unglaubliche Zahl an Kirchen und in Anführungszeichen kirchenähnlichen Gruppen ist tatsächlich ein Phänomen der Neuzeit und betont unsere heutigen Zeit. Ich kann das an Martin Luther verdeutlichen. Als ihm zunehmend aufging, in welchem Zustand die damalige römisch-katholische Kirche war, welche geistlichen Fehlentwicklungen sich da eingestellt hatten, fasste er nicht den Entschluss, die Kirche zu verlassen und eine neue zu gründen. Er sah keine Alternative als allein die, laut zu werden, zu protestieren, vielleicht auch die Thesen an die Wittenberger Schlosskirche zu hämmern, die Missstände beim Namen zu nennen, neu auf Jesus Christus und die Rechtfertigung aus Gnade allein durch Glauben hinzuweisen. Und Rom reagierte nicht so, dass es sagte, dann mach doch deine eigene Kirche auf, wenn du was Neues erkannt hast, sondern es hatte nur zwei Alternativen. Entweder die Kritik dieses frechen Mönches ernst zu nehmen und an die Missstände heranzugehen oder ihn als notorischen Ketzer hinauszuwerfen. Denn es gab ja nur eine Kirche. Wir wissen, was die Römer damals gemacht haben. Die Gründung der lutherischen Kirche war also kein aktiver Schritt, es reicht uns mit diesen blöden Katholiken, wir machen was Eigenes auf, sondern ein Notzusammenschluss von Ausgestoßenen. Wir sind aber heute, ob wir das wollen oder nicht, Kinder der Aufklärung. Und von der Aufklärung her sagt man, was ich inhaltlich nicht voll vertreten kann, davon muss ich mich distanzieren, im schlimmsten Fall trennen. Wenn ich meine geistlich, theologisch und biblisch begründete Überzeugung nicht durchsetzen kann in einer Kirche, dann bleibt nur die Möglichkeit, sie zu verlassen, mich einer anderen anzuschließen oder eben eine neue zu gründen. Umgekehrt verdanken sich manche kirchliche Zusammenschlüsse unserer Zeit nicht der Wiederentdeckung einer gemeinsamen Wahrheit oder einer neuen geistlichen Sicht von Kirche, sondern der Tatsache, dass die Wahrheit gerade nicht ernst genommen wird. Und wir sagen, naja, es ist einfach geschickter, das organisatorisch zusammenzulegen. Ich finde beide Ansätze, schnell eine eigene Kirche zu gründen, weil es einem nicht passt, oder schnell was zusammenzuführen, ohne dass es inhaltlich zusammengehört, fraglich. Die Spaltung der Kirche in viele Einzelkirchen war früher deutlich geringer, aber sie begann schon ziemlich früh. Die Entstehung unserer Bekenntnisse verdankt sich nicht dem freien Wunsch, mal kurz auf den Punkt zu bringen, was Kirche glaubt, sondern sie ist meistens Ergebnis eines Ringens um die Wahrheit des Evangeliums und hatte so auch immer die Trennung von denen mit dabei, die diese Wahrheit nicht teilen konnten oder teilen wollten. Das hat schon ziemlich früh angefangen. Ich kann auch nicht sehen, dass das in der allerersten Zeit der Kirche, also unter den Aposteln, alles besser war. Es gibt im Blick auf die erste Zeit der Kirche die sogenannte Verfallstheorie, die besagt, am Beginn gab es eine, nahezu ideale Kirche und die ist zunehmend degeneriert bis zu unseren heutigen Zeiten. Sie passt sich immer mehr der umliegenden Welt an, sie hat immer weniger Leidenschaft für den Glauben an Jesus, sie ist immer weniger auf die Einheit der Kirche bedacht. Ich teile diese Überzeugung nicht, dass am Anfang alles ideal war und es immer mehr verfallen ist. Das Neue Testament teilt diese Auffassung auch nicht. Die Kämpfe, die Paulus mit den Korinthern um die Überbetonung der geistlichen Gaben oder mit den Galatern, weil sie die Regeln des alttestamentlichen Gesetzes wieder nach oben brachten, hatte, haben zwar noch nicht zu verschiedenen Kirchen geführt, sie signalisieren aber, dass eine Bewegung, die größer wird, die immer mehr Menschen von verschiedener Wesensart und verschiedener Prägung einschließt, immer von großen Differenzen und eben auch von Spaltung bedroht ist. Wir wissen, dass viele Kirchenspaltungen ja gar nicht vor allem theologische Gründe haben, sondern politische Gründe der Macht oder der Eitelkeit von kirchenleitenden Persönlichkeiten. Die katholische Kirche war ja auch mal in mehrere Papsttümer gespalten im Mittelalter. Das hatte keine theologischen Gründe. Und die einen haben gesagt, wir bestimmen, wer der Papst ist. Und die anderen gesagt, nein, wir. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis das wieder eins war. Man kann natürlich sagen, wären die Päpste zur Zeit Martin Luthers geistlich tief gegründete Menschen gewesen, dann hätten sie ihn trotz der Schärfe seiner Anfragen und seine manchmal ziemlich unmäßigen Attacken als Rufer zur Umkehr ernst genommen und hätten damit die Einheit der Kirche vielleicht bewahren können. Es war aber nicht so. Es sind Menschen, die Kirche leiten, und Menschen sind fehlbar. Selbst ernsthafte Christen sind fehlbar. Und gerade die müssen ja nüchtern genug sein, die Sünde als Wirklichkeit unseres Lebens anzuerkennen, ernst zu nehmen. Manchmal sage ich, der Zustand der Kirche zeigt eindeutig, dass die Botschaft der Kirche richtig ist, dass nämlich der Mensch Erlösung braucht. Die Kirche zeigt das an sich selbst. Geistlich kann ich dazu nur sagen, Gott hat das zugelassen. Er hat nicht die eine, alle Christen umfassende Kirche unversehrt bewahrt, sondern ganz offensichtlich seinen Segen und seine Wirksamkeit nicht auf eine einzige Kirche beschränkt. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, was es an Spaltungen und Trennungen in der Christenheit gab und gibt. Es heißt aber sehr wohl anzuerkennen, dass Christus nicht die eine, immer einige Kirche braucht, um in dieser Welt zu wirken und sein Reich weiterzubauen. Es gibt viele Kirchen und er gebraucht vielleicht alle, zumindest sehr viele von ihnen. Das war die eine Grundwirklichkeit. Jetzt kommen wir zur zweiten. Und ihr dürft geschockt sein. Leider ist das genaue Gegenteil. Auch nach einem anstrengenden Tag an der Uni dürfte euch auffallen, dass hier ein logischer Widerspruch zum vorigen Punkt vorliegt. Das ist richtig. Und dieser logische Widerspruch verweist genau auf das Geheimnis von Kirche. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Wer evangelisch aufgewachsen ist, hat das im Konfirmandenunterricht gelernt. Wer katholisch aufgewachsen ist, hat ein Wort anders, nämlich statt christliche, katholische Kirche. Und es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass wir Evangelischen sagen, die heilige christliche Kirche. Das ist ja eine Doppelung. Es gibt keine unchristliche Kirche. Ja? Das machen wir nur, damit wir nicht katholisch sagen müssen. Katholisch ist griechisch und heißt allgemein. Ich fände, wir könnten uns eigentlich einigen, die heilige allgemeine Kirche zu sagen. Dann hätten die Katholiken ihr katholisch übersetzt in allgemein und wir Evangelische hätten nicht diese seltsame Doppelung. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Die Kirche wird hier in der Einzahl genannt im Glaubensbekenntnis. Und genauso ist es auch gemeint. Nur eine Kirche. Die Formulierung im Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, was manchmal an hohen Feiertagen gesprochen wird, macht es noch deutlicher. Wir glauben an den Heiligen Geist, die eine heilige, allgemeine, da ist es, und apostolische Kirche. Die erste bemerkenswerte Feststellung daran ist, dass hier vom Glauben gesprochen wird. Wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Manche stoßen sich an dieser Formulierung. Ich glaube doch an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist. Wieso aber soll ich an die Kirche glauben? Das soll ich nicht, und das steht ja auch gar nicht hier. Da steht, wir glauben an den Heiligen Geist und später wir glauben die eine heilige, allgemeine, eine apostolische Kirche. Sprich, wir vertrauen der Kirche nicht, wie wir dem lebendigen Gott vertrauen, aber wir vertrauen, dass es die eine heilige, allgemeine, apostolische Kirche gibt. Ein entscheidender Unterschied. Aber warum muss ich denn glauben, dass es diese Kirche gibt? Ich sehe sie doch. Sie ist doch da. Ich muss es nicht glauben. Gott, den ich nicht sehe, da ist Glauben nötig. Aber bei der Kirche, wieso denn? Hatten die Leiter der Kirche, die das so formuliert haben, nicht auch die Kirche real vor Augen? Warum haben sie von Glauben gesprochen? Was gibt es denn da zu glauben? Es geht genau um diese Spannung und da liegt auch die Einheit der Kirche, kommen wir gleich dazu, drin. Wie damals die Konzilsväter haben wir heute auch die Kirche vor Augen, alle von euch. Und wir glauben sie. Sichtbar sind Gebäude, Gottesdienste, Personen, Strukturen, Treffen wie euer Treffen und manches mehr. Unsichtbar dagegen ist nicht äußerlich fassbar, dass in all dem Kirche ist. Also neutestamentlich gesprochen der Leib Christi. Eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht aus sich selbst, aus ihrem Können und Tun leben, sondern ganz aus Gott und aus seiner Gnade. Wenn es gut ist, dann leuchtet manches von dem, was Kirche im Wesen ist, in unserem Miteinander auf. Und das zieht andere Menschen an, wenn es gut ist. Auch in eurem Miteinander als SMD-Gruppe gibt es das, dass etwas von dieser Gemeinschaft von Kirche sichtbar wird. Ein Außenstehender sieht aber erst einmal Menschen, die beten, die singen, die Bibel lesen, die was zusammen essen, die Spaß miteinander haben, eine Homepage, Freizeiten und vieles mehr. Er sieht erst einmal nicht, dass euer Miteinander aus einer völlig anderen Quelle lebt. Aus dem Wirken des lebendigen Gottes, aus der Gnade, die Jesus uns gebracht hat. Nicht die Kirche ist unsichtbar, wohl aber das Kirchesein von Kirche, also ihr tiefstes Wesen, das ist unsichtbar. Was aber hat das nun mit der Einheit der Kirche zu tun? Wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wenn die Einheit der Kirche geglaubt werden soll, dann heißt das, sie ist nicht sichtbar. Sie ist eine andere, eine größere Wirklichkeit als das, was wir sehen und was wir bewerkstelligen können. Gebäude können wir bewerkstelligen, Personen können wir anstellen, Getränke auf den Tisch können wir stellen. Also all das Äußere, singen und beten können wir. Aber die Wirklichkeit ist größer. Die Kirche ist Gabe Gottes. Sie ist Wirken des Heiligen Geistes. Sie ist nicht Ergebnis unserer frommen Bemühungen. Ich möchte euch dazu einen zentralen Textabschnitt aus dem Neuen Testament vorstellen und ich denke, viele von euch kennen den oder haben ihn schon gelesen. Epheserbrief, Kapitel 4. Seid darauf bedacht, die Einigkeit im Geist zu bewahren, wir haben es ja gesungen, fast das Lied, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Worin also muss Kirche eins sein, damit das mit der einen Kirche funktioniert? Welche Strukturen, welche Leitung, welche Gottesdienstordnung, welches Liedgut, Orgel oder Band, welche gemeinsamen Überzeugungen müssen wir als Kirche haben, muss die eine Kirche haben? Es ist faszinierend, wenn man hinschaut, dass Paulus von all diesen Dingen nichts aufzählt. Alles, was er nennt, ist von Seiten der Kirche, von Seiten der Christen nicht machbar, nicht herstellbar. Alles ist Gabe Gottes und also unserem Kirchesein vorgegeben. Ein Leib. Die Kirche ist nicht eine Erfindung von Menschen, nicht ein Zusammenschluss von Leuten, die sich gut verstehen, sondern sie ist ein lebendiger Organismus, in den wir durch Glaube und Taufe, könnten wir noch mehr darüber reden, hineinfinden. Sie ist vor allem Christi Leib und damit gar nicht zuerst unsere Sache. Wir finden hinein, wir kommen dazu. Ein Geist, der Heilige Geist, ist Gott selbst in seinem unsichtbaren Wirken an uns. Ohne sein Wirken in mir könnte ich doch gar nicht glauben und Glied der Kirche sein. Eine Hoffnung. Hoffnung ist nicht das, dass ich ein bisschen optimistisch bin, sondern sie ist eine Gabe Gottes, mehr zu sehen als das, was vor Augen ist und mehr zu hoffen, als wir in dieser Welt hoffen können. In dieser vergänglichen Welt darüber gewiss zu werden, dass wir auf das Leben mit ihm zugehen. Ein Herr. Wie auch immer, wie verschieden auch immer seine Leute hier sein mögen, was auch immer sie trennen mag, er ist derselbe, er ist nur einer, er hat uns zu sich gerufen. Ein Glaube. Hier könnte man ja noch einwenden, Moment, das ist doch das, was wir tun, wir glauben. Das ist doch unsere Sache, nicht Gottes. Dann würde doch unser Glaube Einheit der Kirche schaffen. Das Neue Testament kennt aber nicht Glaube als unsere selbstständige Aktion, als unser frommes Tun. Es kennt Glaube als Gabe und Geschenk. Wir stimmen ein, wir machen mit. Es ist unser Glaube. Aber wir haben ihn nicht selbst produziert. Eine Taufe. Sicher in ganz verschiedenen Formen, aber sie ist eine, weil sie mit dem einen Herrn verbindet, mit seinem Sterben und Auferstehen, Römer 6. Ein Gott und Vater. Wie stark Paulus bemüht, Gott selbst, den Schöpfer des Himmels und der Erde, um deutlich zu machen, wenn Gott einer ist, dann seid auch ihr, die ihr glaubt, die ihr zu ihm gehört, eins. Also die Einheit der Kirche, nichts, was wir machen oder herstellen können. Gottes Gabe und Geschenk, weil er allein durch Jesus Christus im Heiligen Geist Kirche ins Leben rief. Das konnten wir nicht und so können wir auch keine Einheit herstellen, weil das eine geistliche Wirklichkeit ist und keine uns verfügbare. Was bleibt also für uns zu tun? Keine ökumenischen Konferenzen mehr, keine Gespräche mehr mit den anderen Kirchen? Paulus benennt es klar und folgerichtig und zwar als Überschrift: Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir sind nicht die Autoren, nicht die Macher der Einheit der Kirche, sondern wenn es gut geht, sind wir die, die die Einheit bewahren. Also das versuchen zu bewahren, was uns der lebendige Gott geschenkt hat. Kirche als Gemeinschaft aller Glaubenden auf Erden. Ich würde sagen, mit dem Bewahren haben wir deutlich genug zu tun. Damit wird es uns nicht langweilig, ein Leben lang. Die Einheit der Kirche liegt nicht in all dem, was wir tun und was wir sehen können. Das augsburgische Bekenntnis, das Grundbekenntnis der lutherischen Kirche, zielt genau auf solche Einheit, wenn es formuliert, denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt wird und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden. Wie Paulus sagt, ein Leib und ein Geist. Dann kommt das, was wir gehört haben. In dem, was der Kirche geschenkt ist, liegt ihre Einheit nicht in dem, was sie tut und wie sie sich organisiert. Gottesdienstordnungen, Strukturen, Liedgut, alles veränderbar, alles an bestimmte Bedingungen gebunden, menschlich machbar, alles in Ordnung. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich hoffe, ich kann euch durch diese Sicht faszinieren und für sie gewinnen. Ich bin überzeugt, nur aus einer solchen Grundperspektive, dass die Einheit der Kirche in ihrem Herrn, in Gott, in Christus längst gegeben ist, kann man aushalten, was es alles Problematische in Sachen Kirche und Kircheneinheit nach außen gibt. Und nur so gewinnen wir eine geistliche Sicht, die trägt und die auch von einer großen Hoffnung erfüllt ist. Eben weil sie sich nicht an unser Tun oder unser Lassen bindet, sondern an das, was wir als Kirche schon sind, geschenkt von unserem Herrn. Vielleicht sitzen nun einige hier, die sagen, im Stillen, da hat er es sich aber ziemlich einfach gemacht. Einfach gegen allen Augenschein zu behaupten, dass es nur eine Kirche gibt, das ist doch etwas billig. Was ist denn mit all dem Falschen und Furchtbaren, was es in und zwischen den realen Kirchen gab und gibt? Glaubenskriege, übelste gegenseitige Beschuldigungen und Beleidigungen. Luther war da ziemlich kräftig auch drin. Ich verteidige den nicht. Verbale Attacken oder auch kühle Distanz, wo mich die anderen überhaupt nicht interessieren. Kann man das? Darf man das einfach übergehen? Natürlich darf man das nicht übergehen, denn da wird ja die Einheit nicht bewahrt. Wenn Paulus die Christen in Ephesus dazu anhält, die Einigkeit im Geist zu wahren durch das Band des Friedens, dann hat er genau diesen Hintergrund. Das wäre nicht nötig, die zu ermahnen, wenn es auch nicht damals schon Schwierigkeiten gegeben hätte. Das ist also die Frage, die uns jetzt noch bewegen muss. Wie bekommen wir die grundlegende Einheit der Kirche Jesu Christi, die da ist, weil sie uns geschenkt ist, zusammen mit der für uns spürbaren und oft schmerzlichen Aufteilung, Trennung, Spaltung, Zersplitterung all der Kirchen und kirchenähnlichen Gemeinschaften, die es auf Erden gibt? Und entscheidend ist ja nicht, wie wir das denkerisch zusammenbekommen. Entscheidend ist, was wir leben und wie wir uns dazu stellen. So kommen wir zum vierten und letzten Hauptpunkt, und den habe ich als Frage formuliert. Wie lebt man als eine Kirche Christ in den vielen Kirchen? Eine Kirche Christ, so nenne ich jemand, der das verstanden hat, dass wir eins sind. Ich kenne euch nicht, aber wir sind eins. Und ich sage noch ein bisschen, was das konkret heißt. Wenn es meine Grundüberzeugung ist, dass es geistlich, also von Jesus Christus her, nur eine Kirche gibt, dann ist da auch eine Sehnsucht, wenigstens bei mir. Der geistliche Wunsch, dass diese Einheit auch sichtbar wird, gelebt wird und bewahrt wird. Dann will ich auch ein Mensch sein, der nicht zur weiteren Spaltung beiträgt, sondern im Herzen wie im Handeln für Einheit steht. Aber genau hier liegen ja die realen Probleme, auch wenn wir nun wissen, dass das nicht die tiefste, wohl aber doch eine wirksame Realität ist. Ein paar Impulse, wie man lebt als eine Kirche Christ. Der erste Impuls ist ein ganz seltsamer. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Genau. Eine Kirche stirbt, weil sie die Einheit ersehnt. Ich weiß nicht, ob er diese Kirche kennt. In den 1830er Jahren entstand in England eine neue, bemerkenswerte Kirche. Sie nannte sich Katholisch-Apostolische Kirche. Katholisch-Apostolisch, also nicht nur katholisch, sondern katholisch-apostolisch. Und die Christen damals, die diese Kirche gründeten, waren von der tiefen Überzeugung getragen, dass Gott in dieser Zeit seine damals schon ziemlich zersplitterte Kirche einen möchte und dass sie, die katholisch-apostolischen Christen, genau dazu berufen seien, Einheit nicht nur zu propagieren und zu fördern, sondern durch ihr Leben als Kirche darzustellen und zu erreichen. Sie wählten 12 Apostel, ganz starkes Signal, wir setzen bei der Urgemeinde an. Die Apostel stehen für die Einheit der Kirche. Es war nicht, um Päpste zu haben, sondern um Apostel der Einheit zu haben. Und sie zeigten damit auf, dass sie für die ganze Kirche zuständig seien. Sie schrieben alle damals bekannten, also ihnen bekannten und erreichbaren Kirchen an, um sie auf dieses geistliche Anliegen hinzuweisen und sie dafür zu gewinnen. Und sie waren davon überzeugt, die sichtbare Einheit der Kirche würde sich noch in ihrer Generation durchsetzen lassen. schon auch als Gabe Gottes, nicht nur als menschliche Machbarkeit. Ich finde, ein erstaunlicher Einsatz und eine erstmal sehr zu respektierende geistliche Leidenschaft. Was aber geschah? Ich vermute, die Antwort ist euch schon klar. Die Absicht wurde verschiedentlich gelobt und respektiert, aber die konkreten Antworten, die sie erhielten, gingen allesamt in etwa in die gleiche Richtung. Begründend, dass man auf keinen Fall auf dieses Anliegen eingehen könne, denn es sei ja schon geistig begründet, dass es die eigene lutherische, reformierte, baptistische, methodistische Kirche gab. Nun geschah etwas Bemerkenswertes. Man hätte erwarten können, dass diese Kirche weiter treu oder auch stur, je nach Ansicht, an ihrem Anliegen festhält und also eine weitere Kirche neben den schon bisherigen entsteht. Diese Christen damals kamen aber zu der Erkenntnis, dass nach dem Tod des ersten der 12 Apostel keiner nachgewählt wurde, um die Zahl wieder zu vervollständigen. Das wäre ja neutestamentlich gewesen. Da wurde ja einer nachgewählt, als der Judas gestorben war. Sondern nur die Gewählten weiter ihr Amt ausüben sollten. Bischöfe weihen, Pfarrer ordinieren, Gemeinden leiten und so weiter. Im Jahr 1901 starb der letzte Apostel der Kirche. Danach konnten keine neuen Bischöfe mehr geweiht werden. Irgendwann starb der letzte Bischof, konnten keine Pfarrer mehr ordiniert werden. Irgendwann starb der letzte Pfarrer, konnten keine Diakone mehr geweiht werden und so weiter. Ich kenne es nicht ganz genau. Inzwischen gibt es nur noch wenige Christen, die aus dieser Kirche kommen und sich praktisch meist zu anderen Kirchen halten, weil es keine Gemeindeleitungen mehr gibt im Sinne von Pfarrern. In der Gemeinde, zu der ich im Studium gehörte, gab es eine solche katholisch-apostolische Christin, ich glaube nur dadurch bin ich drauf gestoßen, weiter mit einer sehr großen Leidenschaft für die Einheit der Kirche, aber ansonsten ganz normal in unserer Gemeinde engagiert. Schön, aber die Christen, die damals nicht mit konnten mit dem Sterben dieser Kirche, sie haben die neuapostolische Kirche gegründet, die momentan so auf dem Weg ist von einer Sekte zu einer Freikirche. Ich sag's mal so ganz vorsichtig. Also die war lange Zeit als Sekte eingestuft, inzwischen bewegt sie sich. Mal gucken. Auch da keine Einheit. Das Zweite. Nicht zurück zur Bibel und doch zurück zur Bibel. Schon wieder ein Widerspruch. Schlimm. Gerade noch die Kurve gekriegt in einer Bibellesebewegung wie der SMD, darf man nichts Negatives über die Bibel sagen. Ich sage auch nichts Negatives über die Bibel. Wenn man die Zersplitterung der Kirche anschaut, dann und auch ihre seltene, nicht seltene Distanz zu biblischer Wahrheit und Klarheit, dann legt sich die Parole nahe zurück zur Bibel. Zurück zu den Anfängen des Glaubens und der Kirche. Zurück dorthin, wo wir alle eins waren, wo die Kirche bis in den Anführungszeichen rein und unbefleckt war, wo es eben noch keine tiefe Spaltung gab. Ich verstehe dieses Anliegen und ich hatte früher noch viel mehr Sympathie dafür als heute. Inzwischen würde ich sagen, das ist leider eine schräge Konstruktion. Ganz und gar einig war die Kirche nie, habe ich ja schon angedeutet. Und das Neue Testament ist, und das finde ich wunderbar, äußerst nüchtern darin, uns auch die vielen Konflikte und Zwistigkeiten vor Augen zu stellen. Da könnte man den ganzen Abend nochmal mit verbringen. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass wir die Zeit nicht einfach zurückdrehen können. Wir sind 2000 Jahre später zwar Christen, die von diesem Jesus her geprägt sind, aber doch in einer ganz anderen Situation leben als im ersten Jahrhundert. Wir können das Urbild gar nicht kopieren, selbst wenn wir es wollten. Was stattdessen? Doch zurück zur Bibel. Dass die Verhältnisse damals nicht perfekt waren, dass wir uns in einer völlig anderen Situation als Christen und als Kirche in einer weltweiten Ökumene befinden, heißt nicht, dass wir nun auf uns gestellt sind und selbst gucken müssen, wie wir zurechtkommen. Im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass wir allein am Neuen Testament die Maßstäbe dafür gewinnen können, was Kirche ist, wovon sie lebt und worin ihre Einheit besteht und worin sie auch nicht besteht, nämlich in Gottesdienstordnungen, im Liedgut und dem Allen. Kirche ist immer und überall in der Gefahr, sich von der jeweiligen Zeit sagen zu lassen, wer sie ist was sie soll und wofür sie da ist. Nur ein Beispiel: Im Dritten Reich wurde die Kirche dafür instrumentalisiert, für die Volksgemeinschaft da zu sein, die Menschen zu einen für ein ganz anderes Ziel. Heute soll sie analog der brummenden Wirtschaft gemanagt und optimiert werden. Bisschen vereinfacht, aber in diese Richtung geht's manchmal. Nein, in der Bibel lerne ich, dass die Kirche, reformatorisch gesprochen, Creatura Verbi ist, also Geschöpf des Wortes Gottes. Und sie kann nur so leben, dass sie sich immer wieder aus diesem Wort erneuert. Kirche entdeckt im Neuen Testament nicht nur, wer sie ist und wozu sie da ist. Sie entdeckt dort auch, wie wir mit Unterschieden, die es damals schon gab und die es heute in anderer Form gibt, fruchtbar, also der Einheit in Christus gemäß, umgehen kann und was unfruchtbar ist für diese Einheit. Wir lernen dort, wie Jesus Einheit sieht. Er hat ja immerhin in Johannes 17 dafür gebetet. Wir sehen, wie Paulus das Zusammenleben von Judenchristen und Heidenchristen sieht und wie er darum ringt, dass die zusammenbleiben, und können das auf andere Situationen heute übertragen. Wer der Kirche heute etwas zutiefst Gutes will, der kann das nur, wenn er sich dazu vom Neuen Testament anregen und inspirieren lässt. Das Dritte: Den Reichtum weltweiter Kirche konkret erleben. Obwohl die SMD eine missionarische Bewegung ist, also Menschen für den Glauben an Jesus Christus gewinnen und in diesem Glauben stärken will, steht da voll dazu, hat mir auch sehr viel Freude gemacht, das damals mitzuleben. Sie hat auch das besondere Geschenk, dass in ihr Menschen aus ganz verschiedenen Kirchen und geistlichen Bewegungen zusammenkommen. Das mag manchmal ein bisschen beängstigen, weil die anderen irgendwie anders denken, komische Typen aber auch, aber in vielem ist es bereichernd und anregend. Als wir Anfang der 80er Jahre in Koblenz eine später SMD-Gruppe hatten, waren wir nur 4 oder 5, aber es waren Leute aus 3 verschiedenen Kirchen, katholisch, evangelisch und noch eine Freikirche, ich glaube Baptisten. Und wir waren längst nicht immer einer Meinung. Aber das Reden, das Ringen miteinander und umeinander hat uns verbunden und hat uns deutlich gemacht, dass vieles von dem, was wir für Kirche halten, eben nur die Tradition unserer partikularen Kirche ist. Und dass wir niemals das Ganze in unserer eigenen Kirche haben, dass es Schwestern und Brüder in ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften gibt und dass sie ernst zu nehmen sind, auch dort, wo sie seltsam sind. Ich ermutige euch, das anzunehmen und es als großes Geschenk zu sehen, das Gott uns gibt. Wahrzunehmen, wie groß und wie reich sein Reich ist. Von anderen zu lernen, sich herausfordern zu lassen und dabei einzuüben, unseren Herrn gemeinsam anzubeten und anzurufen, manchmal mit Band, manchmal mit Orgel. Ich war 1988 auf Einladung eines chinesischen Studenten mit ihm in China und konnte da eine Woche an einer Uni in einem Wohnheim übernachten. Und ich hatte von einem Norweger, den ich kannte, die Kontaktadresse eines Afrikaners, der in Peking studierte, und habe ihn tatsächlich in den 8 Millionen Peking-Bewohnern, die es damals gab, auch gefunden. Und er hat mich mitgenommen zum Gottesdienst einer französischsprachigen Gruppe von afrikanischen Studenten. Außer Amen, Alleluja und Jésus-Christ verstand ich fast nichts. Und ich habe doch dort tief verbundene Brüder und Schwestern erlebt. Ich bin dort und an vielen anderen Orten der Welt von Mitchristen anderer Konfessionen unendlich bereichert worden. Und habe dabei auch gelernt, die eigene Kirche, ihre Struktur, ihre Probleme und ihre Sackgassen nicht ganz so ernst zu nehmen. Ein vierter Punkt: Nicht Ketzerhüte verteilen, sondern aus der Mitte leben. Wenn wir Christen aus anderen Kirchen und Traditionen begegnen, dann fallen uns naturgemäß sofort Dinge ein, die uns nicht gefallen, die wir ganz anders sehen. Bei den Katholiken, ich frage es jetzt mal von meiner Stelle aus, bei den Katholiken den Papst, bei den Baptisten die Taufe von Erwachsenen, bei den Pfingstlern die Überbetonung des Heiligen Geistes, bei den Orthodoxen die Bilder und Unmengen von Weihrauch. Ich war einmal im orthodoxen Gottesdienst fast nicht auszuhalten, als katholisch noch soft dagegen. Aber eben alles aus meiner Sicht, aus eurer, würde das schon wieder ganz anders aussehen. Wie kann die Begegnung fruchtbar werden, statt zur heftigen Debatte mit Verstoßung der anderen? Ich ermutige euch zu drei Dingen. Seht die anderen zuerst als Brüder und Schwestern. Geht mit diesem Vorurteil in jede Begegnung mit anderen Christen hinein. Das Zweite, steht klar und deutlich zu dem, was ihr glaubt, und steht vor allem klar zu dem, an den ihr glaubt. Wenn Einheit da ist, dann nicht vor allem in unserem Empfinden und unseren Gefühlen, wunderbar mit dem Einheit zu haben, sondern in dem, der uns berufen hat, in Christus. Wenn der oder die andere auch an ihn glaubt, dann gibt es vor und in allen Unterschieden erst einmal eine unglaublich tiefe und feste gemeinsame Basis. Und das Dritte, übergeht die Unterschiede nicht locker, weil es dann angenehmer ist, sondern benennt sie. Aber so freundlich und offen, dass die anderen spüren, der ringt mit uns, der will uns nicht attackieren. Fünftens und letztens. Wo Trennungen nötig sind, und zwar solche und solche. Ich habe deutlich gemacht, wie sehr mir die Einheit der Kirche am Herzen liegt und dass es sich lohnt, um ihre Bewahrung und auch um ihr Sichtbarwerden zu kämpfen. Nun gibt es aber Christen, die aus der Einheit und der Bewahrung der Einheit mit anderen ein Prinzip machen. Das hört sich dann etwa so an: Es kann und darf keinen Grund geben, sich von anderen zu trennen. Wenn Jesus Christus der Friede ist, dann muss immer und unter allen Umständen an der Einheit festgehalten werden. Ich bin skeptisch. Und zwar einerseits grundsätzlich, weil Prinzipien immer dann problematisch werden, wenn sie immer gelten und es nie eine Ausnahme geben kann aus keinem Grund. Ich bin aber auch vor allem deshalb skeptisch, weil im Neuen Testament weder Jesus noch die Apostel dieses Prinzip vertraten und lebten. Die Liebe zu den anderen entbindet uns nicht von der Frage nach der Wahrheit und auch nicht von der Frage nach der Lebensgestaltung. Und es ist nicht egal, was wir glauben und wie wir unser Leben führen. Und deswegen lohnt sich ja das Ringen. Wer die Einheit als Prinzip absolut setzt, wird zuletzt auch die Zerstörer der Kirche irgendwie im Boot halten wollen. Die Kirche im Dritten Reich hat damit einschlägige Erfahrungen gemacht. Sie wollten alle halten und haben die Nazis als Zerstörer der Kirche irgendwie auch integriert. Wann also könnten Trennungen angezeigt sein? Ich sehe zwei verschiedene Arten von Trennungen. Und wie gesagt, das ist nichts Tolles, aber es gibt's eben. Die eine ist dann dran, wenn wir uns zwar im tiefsten einig sind, es aber menschliche, theologische, geistliche Barrieren gibt, die uns daran hindern, enge Gemeinschaft zu haben. Das gibt's auch schon im Neuen Testament. Wenn Paulus und Barnabas streiten, ob der Johannes Markus zur nächsten Missionsreise mit soll, sie trennen sich. Damit sagen sie nicht, du glaubst gar nicht an Jesus, sondern wir sind in dieser Frage, ob dieser Johannes Markus, der vorher gekniffen hat, mit soll, sind wir so auseinander, dass es besser ist, wir gehen getrennte Wege. Gott hat dadurch die Missionsteams verdoppelt. Ist auch ein Weg. Ja? Das ist also keine Trennung im Tiefsten, sondern eine Trennung, weil es menschlich oder in der geistlichen Beurteilung von einzelnen Dingen nicht stimmt und nicht zusammengeht. Das ist nicht schön. Das wünscht man sich nicht. Ich wünsche mir es auch nicht. Aber manchmal ist es gut. Und ihr seid ja auch in der SMD, weil es andere Gruppen gibt, wo ihr sagt, ja, das sind Christen, aber sie sehen manches anders als wir und wir haben einen Grund, SMD zu sein und nicht Campus für Christus, nicht Navigatoren oder was auch immer. Selbst wenn wir manches ganz gemeinsam sehen. Die andere Notwendigkeit von Trennungen ist dargegeben, wo die Einheit im Tiefsten, also im ganz Elementaren, in Frage gestellt ist. So sehr, dass ich im anderen aus meiner Sicht keinen christlichen Bruder und keine christliche Schwester mehr sehen kann. Was wäre eine Trennung im Elementaren? Wie gesagt, die ersehne ich nicht. Aus meiner Sicht, und da bin ich schon überzeugt, dass das auch die Sicht des Neuen Testamentes ist, ist das immer dort gegeben, wo wir nicht eins darin sind, wer Jesus Christus ist. Ein Jesus Christus, der nur Namensgeber einer Religion ist, der austauschbar ist mit anderen Offenbarungsträgern, der ein nur menschlich beeindruckendes Vorbild ist, nicht aber der Sohn Gottes, der also nicht für meine Schuld gestorben ist und an Ostern auferstanden, ist eben nicht der Christus des Neuen Testamentes. Natürlich kann und soll ich mit Menschen, die das so sehen, im Gespräch sein. Natürlich soll ich sie von Herzen lieben und sie als Menschen respektieren. Wir sind aber, zumindest nach meinem Erkennen, nicht gemeinsam Teil der Kirche Jesu Christi. Selbst in einem solchen Fall geht es nicht um das Bekämpfen des Gegenübers, wohl aber um das deutliche Benennen und Bekennen meines eigenen Glaubens, was immer und in jeder Begegnung mit anderen das Beste ist. Von mir aus werde ich also nicht kritisch, skeptisch, austestend auf andere zugehen. Und ich werde auch dort, wo ich letzte Trennungen sehe, auf letzte Urteile verzichten. Die stehen allein Gott zu. Ich komme zum Abschluss. Ich möchte euch zum Abschluss Teile der persönlichen Anzeige vorlesen, mit der Fritz Schwarz, ein Pfarrer und ein leidenschaftlich für die Einheit kämpfender Theologe, kennt ihn jemand, Fritz Schwarz? Theologiestudenten? Nein, der ist schon zu lange tot. Ich glaube, er ist 85 gestorben. Da war ich selbst etwa in eurem Alter. Er beginnt damit sein letztes Buch und dieses Buch hat den bezeichnenden Titel »Ich verweigere mich« oder »Von der Schönheit des Glaubens«. Undenkbar, unvorstellbar ist mir, dass Gott ein Gebet Jesu nicht erhören sollte. Nun hat Jesus aber, wenn wir der Schrift glauben, zum Vater gebetet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Bis heute tut man so, als sei das Gebet Jesu immer noch nicht erhört. Die getrennten christlichen Kirchen, die Vielzahl der Denominationen scheinen eindeutig zu beweisen, dass die Erfüllung dieses Gebetes noch aussteht. Ich zeige hiermit an, dass das Gebet Jesu um Einheit erhört worden ist. Erhört worden ist es jedenfalls für meine Person. Wiederum ist es für mich undenkbar, dass Gott das Gebet Jesu nur für meine Person erhört haben sollte. Wie dem auch sei, ich erkläre jedenfalls, dass Jesu Gebet in meinem Leben zum Zuge gekommen ist. Ich lebe in der Einheit, die Jesus vom Vater erbeten hat. Darum verweigere ich mich allen Abgrenzungsversuchen und allen Berührungsängsten. Ich verweigere mich allen Kirchentümern, vor allem meinem eigenen Kirchentum, und allen Dogmatiken, vor allem wiederum meiner eigenen Dogmatik, die meine Einheit mit denen verhindern wollen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Ich verleugne dabei nicht, dass mir das Kirchentum, in dem ich lebe, durch meine Biografie besonders lieb geworden ist. Ich leugne nicht, dass ich eine besonders ausgeprägte Dogmatik habe, die ich nicht einfach aufgeben möchte. Allerdings ist mir Jesus selbst lieber als mein Kirchentum und meine Dogmatik. Jesus selbst geht nicht in ihnen auf. Sie können mich deshalb nicht hindern, Einheit mit denen zu leben, die Jesus lieb haben. Wendet man ein, dass ich damit die Frage nach der Wahrheit relativiere, so verweigere ich mich diesem Argument mit Entschlossenheit. Jesus selbst lieber zu haben als das eigene Kirchentum und die eigene Dogmatik, das ist keine Relativierung der Wahrheitsfrage, sondern ihr höchstes Ernstnehmen. Nehme ich Jesus selbst ernst, so bin ich offen für meine Schwestern und Brüder, in welchen Lagern sie sich auch tummeln mögen. Ich verweigere mich allem, was mich von ihnen trennen will. Den fruchtlosen Streit gedenke ich zu unterlassen. Konflikten werde ich deshalb noch lange nicht aus dem Wege gehen. Nur dann, wenn sie zu keinerlei Fortschritten führen. Fortschritte sehe ich aber nur dort, wo die Liebe über unsere eigene Rechthaberei triumphiert.
Vielen Dank
für euer geduldiges Zuhören.